Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Paulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die dir gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehen werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, sein hebräischer Name war Shaul. Die Lateiner machten daraus Saulus. Sein römischer Name war Paulus. So ist er uns meistens bekannt. Die Griechen sagten Paulos. Viele Juden, die in der Diaspora, also in der Zerstreuung im Ausland, leben oder lebten, hatten und haben bis heute ihr Leben lang 2 Namen, einen hebräischen und einen, der, ich sag mal, international geläufiger ist. Shaul, Paulus. Die Geschichte dieses berühmten Mannes, seine Bekehrung, die ist altbekannt. Man kann fragen, was hat das mit uns zu tun? Keiner von uns heißt Saulus oder Paulus. Keiner von uns reitet oder reist gerade nach Damaskus. Und keiner von uns wird vermutlich so etwas erleben wie er. So etwas Starkes. Und keiner von uns muss so sein oder so werden wie er. Gott führt jeden Menschen anders. Und doch habe ich in dieser Geschichte einiges entdeckt, was sich durchaus verallgemeinern lässt und was uns betreffen könnte oder sollte. So etwas wie 5 Fingerzeige, uns wäre gut, darauf zu achten. Der erste Fingerzeig betrifft einen wichtigen Charakterzug des Paulus. Eindeutigkeit. Eindeutigkeit. Was Paulus tat, das tat er ganz. Erst verfolgte er die Christen mit ganzer Leidenschaft, dann folgte er Christus mit ganzer Hingabe und diente den Christen mit ganzem Herzen. Er machte keine halben Sachen, nie. Und solche Menschen kann Gott gut gebrauchen. In der Offenbarung gibt es ja dieses berühmte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, das heißt die demokratische Gemeinde der Endzeit. Von allem ein bisschen, alles ist richtig, je nachdem und je nach Standpunkt, alles schön rund gelutscht. Das sorgt für Wohlfühlatmosphäre und auch materiellen Reichtum. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. Aber weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Sich nicht festlegen, bei allem ein bisschen mitmachen, immer den goldenen Mittelweg suchen, das ekelt Gott an. Und das bringt selbst Jesus zum Kotzen. Gott hat uns nicht als farblose Figuren geschaffen, die in einer lauen, grauen Masse mitschwimmen. Und Gott möchte keine eiertanzenden Marionetten vom Fließband, sondern profilierte Persönlichkeiten mit klarem Kurs. Er hat auch dich nicht als Chamäleon geschaffen. Also sei echt, eindeutig, erkennbar, klar, kalt oder heiß. Gott kann dich schon korrigieren, wenn du falsch liegst. Keine Sorge, das macht er schon, solange du aufrichtig vor ihm bist. Also, erster Fingerzeig, Eindeutigkeit. Zweiter Fingerzeig, Zusammenbruch. Paulus war radikal gegen Jesus und so musste Jesus ihm eine kleine Radikalkur verpassen. Und so ist Saulus buchstäblich zusammengebrochen, abgestürzt, innerlich und äußerlich. Manchmal braucht es das. Und es kann sehr Gutes daraus wachsen. Wir müssen jetzt keine Angst haben. Gott weiß, was er jedem zumuten kann oder manchmal auch muss, damit wir den richtigen Weg finden oder auf dem richtigen Weg bleiben. Es kann also passieren, dass sich plötzlich etwas als falsch erweist, wovon wir bisher immer dachten, das ist absolut richtig. Und mancher Weg erweist sich als Sackgasse, wo wir dachten, das geht immer so schön weiter und führt zum Ziel. Paulus meinte, voll auf der Seite Gottes zu stehen und musste realisieren, das war der größte Irrtum meines Lebens. Das ist hart. Welche Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung hat auch etwas Positives. Enttäuschung heißt doch, eine Täuschung hört auf, wird beendet. Vielleicht dachtest du zum Beispiel, bin getauft und konfirmiert, damit ist doch garantiert, bin ein guter Kirchenchrist, dem der Himmel sicher ist. Und auf einmal musst du entdecken oder geht dir auf, es geht nicht um Rituale, sondern um Realitäten. Es braucht die persönliche Umkehr. Es braucht die persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus. Ich brauche den Heiligen Geist selber, um neues, ewiges Leben zu haben. Oder vielleicht dachtest du, der hätte einen sehr edlen Charakter. Und plötzlich musst du erkennen, das ist nur dünner Goldlack, darunter ist billiges Blech. Welche Enttäuschung. Vielleicht hieltest du dich immer für freundlich und liebevoll. Und Gott überführt dich und sagt, nein, du bist nur zu feige, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht warst du überzeugt, für andere ganz vorbildlich und fürsorglich da zu sein und nur ihr Bestes zu wollen. Und plötzlich wird dir klar, nein, du manipulierst, du mischst dich ein, du übst Druck aus. Das ist Schuld, das ist ein großes Übel, was du hier veranstaltest. Und da können ganze Welten zusammenbrechen, jedenfalls man selber, wenn man so etwas entdecken muss. Aber wenn Gott so etwas zeigt, dann haben wir es immer mit seiner Liebe zu tun. Er möchte uns vom Falschen befreien und er möchte uns gern das Echte geben, das, was Bestand hat, was wirklich Gold ist und kein Blech. Und dass wir die Wahrheit in Liebe sagen. Dass der Glaube echt ist und dass wir eben nicht manipulieren und keinen Druck ausüben und so weiter und so weiter. Und so unangenehm solche Enttäuschungen oder gar Zusammenbrüche sind oder sein können, sie können notwendig sein, also eine Not wenden. Sie können zu entscheidenden Weichenstellungen werden. Verschwende nicht deine Krisen. Das sind immer auch Chancen. Wir müssen und sollten das nicht selber herbeiführen, aber möglicherweise begegnet uns Gott darin, weil er uns auf den richtigen Weg bringen oder weil er uns richtig voranbringen will. Ein dritter Fingerzeig, Offenbarung. Paulus stand auf und sah nichts mehr. In Wahrheit war er vorher blind und fing jetzt an, ganz neu zu sehen. Wir lesen weiter, er konnte 3 Tage nicht sehen und aß und trank nicht. In Wahrheit sah er ganz Neues und nahm ganz Neues auf. Zum Beispiel sah er schon in einer Vision, dass Hananias zu ihm kommen und ihm die Hand auflegen wird, und er war so von Gott darauf vorbereitet. Und offensichtlich hatte er ganz intensive Begegnungen mit Gott, mit Jesus in dieser Zeit. Und Jesus hat ihm in diesen 3 Tagen die Dinge gezeigt, die wir dann im Neuen Testament lesen. Er schreibt später, Paulus, im Galaterbrief, das von mir verkündigte Evangelium ist nicht von menschlicher Art. Ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und genau das ist wesentlich in diesen 3 Tagen passiert. Als Paulus blind war, nichts aß, nichts trank, nur betete. Offenbarung bedeutet, Gott selber nimmt den Vorhang weg und plötzlich können wir dahinter sehen. Wir wären nicht selber darauf gekommen, wir können auch selber den Vorhang nicht wegnehmen. Das ist ein göttliches Geschehen, das ist ein göttliches Geschenk. Das kann zum Beispiel beim Bibellesen passieren. Auf einmal geht mir ein Licht auf und ich sehe und verstehe etwas, was ich vorher nie gesehen und verstanden habe, auch wenn ich das schon zigmal gelesen und gehört habe. Auf einmal wird etwas ganz lebendig und aktuell und ich sehe etwas ganz Neues, was ich bisher überhaupt nicht gesehen habe. Das kann auf viele Weise geschehen, da gibt es viele Möglichkeiten und Varianten. Das kann beim Hören der Verkündigung passieren, das kann beim Beten passieren, einfach so oder durch Gedanken, die plötzlich kommen, Worte, innere Bilder, Ereignisse. Wie, das ist egal. Aber auf einmal geht mir ein Licht auf. Gott zeigt mir Dinge, zeigt Zusammenhänge. Ich verstehe sie jetzt von innen heraus, von Gott her. Offenbarung. Das gehört zum Leben als Christ. Ohne Offenbarung kein lebendiges Christsein. Angelerntes Wissen kann sehr hilfreich sein, aber es kann auch sehr tot sein. Wir brauchen Offenbarung, dass Gott selber den Vorhang wegnimmt und wir von Gott her sehen und verstehen. Paulus hatte das hier und später auch immer wieder. Und obwohl er das hatte und so viel von Gott unmittelbar erfahren und erlebt hat und Gott so ganz nah war, brauchte es etwas Viertes. Seelsorge. Manche Dinge tut Gott unmittelbar an uns. Da ist kein anderer Mensch nötig, da stehen wir nur vor Gott und das läuft nur zwischen Gott und uns. Das ist in Ordnung. Das braucht es auch. Das war bei Paulus so, vor Damaskus, bei Damaskus und dann die 3 Tage danach. Aber einiges tut Gott eben durch Menschen an uns und ich ergänze nur durch sie. Ich weiß nicht, wer dieser Hananias war. Die Bibel sagt nichts. Es war wohl weder ein Bischof, noch ein Apostel, noch ein Pfarrer, noch ein Diakon, noch ein Kirchvorsteher, sondern ein ganz normaler Christ. Jünger hießen die damals. Aber eben einer, mit dem Jesus reden konnte und der ihm gehorchen konnte und der das tat, was Jesus ihm auftrug. Ohne diesen Hananias wäre Paulus blind geblieben. Und ohne diesen Hananias hätte Paulus nicht den Heiligen Geist empfangen, einschließlich aller Geistesgaben, die er dann hatte. Merken wir, wie wichtig dieser Hananias war. Und wenn es das einzige Mal gewesen wäre, dass Gott diesen Hananias gebraucht hätte oder das einzige Mal, wo dieser Hananias Jesus mal gehorcht hätte, was für ein Segen ist daraus geworden. Ohne ihn hätte der Dienst des Paulus nicht stattgefunden. Ohne diesen Hananias wäre das Evangelium letztlich nicht nach Europa gekommen. Wir wären immer noch Götzen- und Baumanbeter oder sowas. Was heißt das? Ich denke, das heißt, dass auch du solche Menschen wie den Hananias brauchst. Und dass du so ein Mensch wie Hananias sein kannst. Paulus hatte eine gewaltige, unmittelbare Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus und hatte wunderbare Offenbarungen, zum Teil so wunderbar war am Himmel, er konnte es gar nicht beschreiben. Und trotzdem brauchte er diesen Hananias, diesen Jünger, diesen Christen, diesen Seelsorger. Und er brauchte das Gebet und den Segen dieses Mannes. Denkst du, dass es bei dir ohne geht? Denkst du, dass du alles mit dem lieben Gott alleine abmachen kannst und alles nur unmittelbar von ihm empfangen? Ich kann von mir nur sagen, ohne die Hilfe anderer, ohne Seelsorge. Ohne den Rat, das Gebet und die Segnungen anderer wäre mein Christsein und auch mein Leben als Mensch nicht denkbar. Ich brauche das wenigstens ab und zu, dass ich mal alles mit jemandem durchspreche, dass er auch in mein Leben hineinsprechen darf, dass er mit mir betet und mir die Hände auflegt und mich segnet. Gott hat es so geordnet, dass in der Gemeinde Dienst aneinander geschieht. Wir sind der Leib Christi und das heißt, ein Glied, ein Körperteil ist für das andere da und die verschiedenen Körperteile sind bitteschön aufeinander angewiesen. Ob uns das immer passt oder nicht, es ist so. Wie mit unserem eigenen Körper, so auch mit der Gemeinde. Und wenn es biblisch zugeht, ist da jeder mit einbezogen. Da geht es also nicht nur um Pfarrer und Profi-Christen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Mein Seelsorger ist ein Handwerker. Und auch du kannst jemand sein, der anderen zum Segen wird. Der ihnen ein Wort der Ermutigung sagt oder der Korrektur, der mit ihnen betet oder sie segnet, wenn Gott so führt und bevollmächtigt. Sei bitte offen dafür, Seelsorge zu empfangen und auch zu geben. Und schließlich der fünfte Fingerzeig, Zeugnis geben. Weitersagen, was Gott an dir getan hat und was er dir bedeutet. Paulus predigte sofort in den Synagogen von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, der Christus. Und das hat eine mittlere Schockwelle ausgelöst, wie wir weiterlesen. Paulus verkündigt plötzlich den, den er bis aufs Messer vorher bekämpft hat. Und sie haben daran vielleicht doch gemerkt, dieser Jesus muss eine Realität sein. Sonst hätte Rabbi Shaul nicht diese Kehrtwende gemacht, diese Radikale. Das war nicht zu erwarten. Ansonsten preist ja jeder das an, womit er Geld verdient. Das kennen wir, ne? Der Energieversorger seinen Öko- oder Atomstrom, VW seine abgasreichen Autos, der Gemüsehändler seine Bananen, der Budenbesitzer seine Grillhähnchen und der Pfarrer eben seinen lieben Gott. Aber wenn jemand einfach so, einfach nur, weil Jesus ihm wichtig geworden ist, weil er etwas mit Gott erlebt hat, weil ihm ein Licht aufgegangen ist. Wenn jemand einfach so deshalb anderen etwas von Jesus sagt, das hat eine ganz andere Wirkung. Dann muss es diesen Jesus doch geben, wenn der das so sagt und erlebt. Ganz normaler Mensch ansonsten. Oder sogar Gegner gewesen, Atheist. Wir heißen nicht Shaul oder Saulus oder Paulus, wir müssen das auch nicht sein. Wir reisen nicht nach Damaskus, wir sind ganz eigene Persönlichkeiten mit einer eigenen Geschichte und eigenen Berufung und das ist sehr gut so. Aber folgende Dinge, die wir an fünf Fingern abzählen können, sind auch für uns wichtig. Das erste sei eindeutig, sei klar erkennbar, zeig, wer du bist, liebe die Klarheit. Ein zweites, Zusammenbrüche oder Krisen sind manchmal notwendig und heilsam, damit Gott mit dir zum Ziel kommt. Sieh das nicht nur negativ, sondern schau, ob da drin nicht eine Chance liegt und nutze sie. Das dritte, auch wir brauchen Offenbarung, dass Gott sich uns persönlich zeigt, mit uns redet. Und viertes, ohne Seelsorge wird es vermutlich nicht gehen, es sei denn, du bist noch viel geistlicher als Paulus. Und ein fünftes, sag weiter, was du mit Gott erlebt hast, so wie du es kannst und wie du drauf bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Vater im Himmel, Wir danken dir für Ehrenfried Lorenz und seine Frau Christine, die du zusammengeführt hast und beieinander erhalten hast, die miteinander durchs Leben gehen. Wir bitten dich, dass du sie weiter segnest und führst nach deinem Wort, dass du in ihnen und auch durch sie zum Zuge kommst, dass sie in deiner Kraft und in deiner Liebe leben können. Und das bitten wir dich auch für die beiden, die sich ihr Ja-Wort vor dir geben möchten. Hubert Eisermann und Mirjam, geborene Eisenzimmer. Sei du der Dritte im Bunde. Segne ihren Weg, dass sie ihnen Liebe gehen können, dass die Liebe bleibt und wächst und dass sie miteinander auch anderen zum Segen sein können. Vater, es ist zum Staunen, wie du Menschen führst. Bei Paulus hätte keiner gedacht, was mal aus ihm wird. Auch für uns hast du einen guten Plan und eine Berufung. Du führst auch durch Tiefen und kannst durch sie zum Ziel kommen. Hilf uns, deine Führung zu erkennen, ihr zu vertrauen und ihr zu folgen. Danke, dass deine Absichten immer gut und heilsam sind. Lass uns entdecken, was du bereit hast und auf welchem Wege wir es empfangen und weitergeben können. Wir bitten für unsere Gemeinde, dass sie an Eindeutigkeit gewinnt. Lass es unter uns zu Bekehrungen kommen. Zeige du dich. Nimm den Vorhang weg. Lass uns dich persönlich erkennen. Gib Offenbarung. Schenke Erfüllungen mit deinem Geist. Und schenke auch Heilungen bei körperlicher Krankheit oder Einschränkung. Wir bitten um Vollmacht und Berufungen für die Seelsorge und dass das in Anspruch genommen wird, dass du darin wirkst und Menschen dir darin begegnen und heil werden an Geist, Seele und Leib. Wir bitten für Menschen, die Krisen durchmachen, Schweres, wo innerlich oder auch äußerlich Dinge zusammengebrochen sind. Sei ihnen besonders nahe. Zeige dich ihnen. Zeige deinen Weg. Lass Hilfe werden. Richte auf und richte neu aus. Gib eine neue Sicht und Perspektive. Auch unsere Welt ist krisengeschüttelt. Sie kann erst heil werden, wenn du, Herr Jesus, wiederkommst, wenn du erscheinst und alle Knie sich vor dir beugen. Erbarme dich über uns. Lass uns die Zeichen der Zeit verstehen und Zeichen des Heils setzen. Amen.